Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Sendereihe Durch die Bibel. Unser Anliegen ist es, dass Sie die ganze Bibel im Überblick kennenlernen und mit wichtigen Inhalten schwerpunktmäßig Bekanntschaft machen. Schließlich heißt es im 2. Timotheusbrief: Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Seit einigen Tagen sind wir wieder einmal im Alten Testament unterwegs und befassen uns mit dem Buch des Propheten Micha. Dieses Buch gehört zu den 12 sogenannten kleinen Propheten am Ende des Alten Testaments. Auch in dieser Sendung werden wir erneut feststellen, dass die Worte, die Micha vor fast 3000 Jahren zum Volk Israel gesprochen hat, uns auch heute noch etwas zu sagen haben. In der letzten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel haben wir damit begonnen, uns das 2. Kapitel im Buch Micha näher anzuschauen. Doch bevor ich dort wieder anknüpfe, möchte ich noch einmal einen kurzen Blick auf Kapitel 1 werfen, um den Zusammenhang herzustellen. Im ersten Kapitel ging es Micha um die Sünden, die das Volk gegenüber Gott begangen hat. Micha macht dort deutlich, dass Gott dabei ist, sein Volk zu richten. Das heißt, Gott ist nicht mehr aufzuhalten, er führt sein Gericht aus. Das Unheil hat schon angefangen und es wird noch weitergehen. Als Bibelleser stellt man sich vielleicht die Frage, wie es so weit kommen konnte. Wie kann es sein, dass Gott, der sein Bundesvolk über alles liebt, es nun an die Feinde aus Assyrien ausliefert und zulässt, dass so schlimmes Leid über dieses Volk hereinbricht, dass ganze Städte zerstört und Menschen in Gefangenschaft geführt werden? War es nicht Gottes besonderes und geliebtes Volk? War es nicht sein Augapfel, seine Augenweide? Liebt Gott sein Volk nicht mehr? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, hilft es vielleicht, uns bewusst zu machen, dass ein besonderes Vorrecht auch immer eine besondere Verantwortung mit sich bringt. Im Buch des Propheten Amos wird Gott mit den Worten zitiert: Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch heimsuchen all eure Sünde. Gerade weil Gott dieses Volk so sehr liebt und auserwählt hat, zieht er es für seine Sünden zur Rechenschaft. Oder vielleicht könnten wir auch sagen, gerade weil Gott sein Volk nicht aufgibt, sondern es zur Umkehr bewegen möchte, kann er dessen Sünden nicht ungestraft lassen. Und auch die Tatsache, dass Gott Propheten beruft, also Menschen, die seine Botschaft verkündigen, zeigt ja, dass Gott nichts lieber möchte, als dass sein Volk sich ihm wieder zuwendet. Aber dies kann nur geschehen, wenn die betreffenden Menschen ihre Schuld erkennen. Dies ist die Aufgabe, vor der Micha steht. Er verkündigt den Menschen, was ihre Sünde ist und was Gott von ihnen möchte. Hat er im ersten Kapitel nur die Sünden gegenüber Gott angesprochen, so geht es im zweiten Kapitel um die Sünden, die im menschlichen Miteinander verübt werden. Ich lese die ersten beiden Verse aus Kapitel 2 nun vor. Wie denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es frühe, wenn's Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie's gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. Micha leitet seine Botschaft mit den Worten »wie denen« ein. Der Begriff »weh« oder »wehe« findet sich immer wieder in den verschiedenen prophetischen Büchern, wenn es inhaltlich darum geht, den Menschen das Gericht Gottes anzukündigen. Welche Taten genau sind es, die Micha hier anprangert? Er sagt, sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie's gelüstet. Einflussreiche Leute haben ihre Macht dazu missbraucht, anderen Menschen ihren Besitz wegzunehmen. Ihre Sünde sieht Micha aber nicht nur in ihrer Habgier und ihrem Egoismus, sondern vor allen Dingen auch darin, dass sie durch ihr Handeln Gottes Gebote missachten. Wie das eine mit dem anderen manchmal zusammenhängt, lässt sich anhand eines Berichts aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 21, gut nachvollziehen. Dort geht es um König Ahab und um einen Weinberg, den er von einem Mann namens Naboth haben wollte. Er wollte diesen Weinberg mit aller Gewalt, aber er selbst hatte keine konkreten Schritte unternommen, um ihn zu bekommen. Seine Frau Isebel war jedoch skrupellos und zu fast allen Taten bereit. Sie dachte sich einen Plan aus, um an den Weinberg zu kommen, und ließ Naboth beseitigen. Was König Ahab allenfalls in Gedanken durchgespielt hatte, setzte sie in die Tat um. Oder genauer gesagt, was in den Köpfen der Mächtigen vorging, wurde von der Basis umgesetzt. Zur Zeit von Micha waren es ebenfalls Menschen mit Macht, die dem gewöhnlichen Volk viel Verdruss bereiteten. Die Wohlhabenden begannen, die Felder und Äcker an sich zu reißen, die sie haben wollten, weil sie das Geld und eben auch die Macht dazu hatten. Wenn wir genauer hinsehen, dann müssen wir feststellen, dass das heute ganz ähnlich ist. Ein kleiner Unternehmer hat es in der heutigen Wirtschaft nicht leicht. Großunternehmen gewinnen die Oberhand und geben unumwunden zu, dass sie Konkurrenzunternehmen gern schlucken möchten. Alles dreht sich um den Profit. Aber manchmal ist das Wort Profit gleichzusetzen mit Habgier. Bei den Reichen und Mächtigen zur Zeit Michas war das der Fall. Ich persönlich kann es kaum nachvollziehen, dass selbst Millionäre darauf aus sind, immer noch mehr Geld zu besitzen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein. Wenn jemand eine Million hat, möchte er möglichst gleich auch die nächste Million. Aber was hilft es ihm? Mehr als sich satt essen, mehr als 8 oder 9 Stunden am Tag schlafen, kann man doch nicht. Deshalb bin ich der Meinung, mehr als 1 Million Dollar oder 1 Million Euro braucht man nicht, um sich alles zu erfüllen, was man möchte. Aber nicht wenige reiche Menschen haben das Bestreben, immer noch reicher und reicher zu werden. Die Reichen werden reicher und die Armen werden immer ärmer. Diese alte Redensart beschreibt wohl die Geschichte der Menschheit. Auch schon zur Zeit von Micha war das so. Aber Gott macht dies den Reichen zum Vorwurf. Schauen wir noch einmal genau in den Bibeltext. In Vers 2 steht: Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie's gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. Gott hatte die Israeliten nicht nur in das verheißene Land geführt und es ihnen gegeben, er hatte auch jedem Stamm ein bestimmtes Gebiet zuteilen lassen und jede Familie bekam ein Erbteil zugeteilt. Und dann hat er Gesetze gegeben, die dafür sorgten, dass keine Familie ihr Erbteil für immer verlieren konnte. Im alttestamentlichen Gesetz war festgelegt, dass das Land im Besitz der jeweiligen Familien und Stämme bleiben sollte. Wenn jemand seinen Familienbesitz tatsächlich einmal verkaufte, dann sollte dieser Verkauf nur bis zum nächsten Erlassjahr, auch Jubel- oder Jobeljahr genannt, Bestand haben. Das heißt, spätestens nach 50 Jahren fiel der Acker oder das Haus wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurück. Denn in Wirklichkeit gehörte das Land dem Herrn selbst. Es war nie der tatsächliche Besitz der Israeliten. Gott verpachtete es sozusagen den Israeliten, zum Dank, dass sie ihm gegenüber gehorsam waren. Aber auch wenn Gott diese Gesetze gemacht hat, haben reiche Menschen häufig einen Weg gefunden, sie zu umgehen. Die ganze Bibel hindurch ist zu erkennen, dass Gott auf der Seite der Schwachen ist. Der frühere amerikanische Präsident Abraham Lincoln hat einmal gesagt, Gott muss auf der Seite der Schwachen sein, denn er hat so viele von ihnen geschaffen. Jesus Christus wiederum hat selbst Armut erlebt, als er hier auf der Erde war. Er wurde nicht in einem Palast geboren, sondern ist unter einfachen Leuten aufgewachsen. Ich denke, Gott wird nicht einfach dabei zusehen, wenn viele Reiche immer skrupelloser werden. Im ersten Kapitel des Micha-Buches haben wir gelesen, dass der Herr aus seiner Wohnstätte gekommen ist, um zu handeln. Und was er tun wird, beschreibt Micha nun in den nächsten Versen. Aus Kapitel 2 lese ich nun Vers 3. Darum spricht der Herr, siehe, ich ersinne wieder dies Geschlecht Böses, aus dem ihr euren Hals nicht ziehen und unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt, denn es soll eine böse Zeit sein. Das ist ein sehr interessanter Vers, denn gerade mal 2 Verse davor hat Gott gesagt, dass er die Menschen verdammt, die sich nachts in ihren Häusern Böses ausdenken. Und nun sagt er, ich plane selbst Böses gegen euch. Was meint er damit? Hat Gott wirklich vor, Böses zu tun? Nein, Gott hat vor, die Übeltäter zu bestrafen, was an sich eine richtige und gute Sache ist. Aber von ihrem Standpunkt aus fühlt es sich böse, schlecht und ungerecht an, weil es für sie ziemlich unangenehm sein wird. Auch heute passiert es, dass Menschen Gott ablehnen, weil er es zulässt, dass ihnen bestimmte Dinge passieren. Sie denken dann, dass Gott ihnen Böses zufügt. Aber damit liegen sie falsch. Von ihrem Standpunkt aus betrachtet, sieht es zwar so aus, als sei Gottes Handeln böse. Aber alles, was Gott tut, hat ein gutes Ziel. Gott möchte, dass die Menschen zu ihm umkehren. Deshalb lässt er bestimmte Dinge geschehen oder ordnet sie an. Unter diesen Vorzeichen ist auch Vers 3 zu verstehen. Ich lese den Mittelteil noch einmal vor. Gott spricht, siehe, ich ersinne wieder dies Geschlecht Böses, aus dem ihr euren Hals nicht ziehen und unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt. Hier ist sicher eine Anspielung auf die Seile und Ketten gemeint, die den Israeliten um den Hals gelegt wurden, als sie von den Assyrern aus dem Land weggeführt wurden. Gott hat diese Krieger benutzt, um den Stolz der Israeliten zu brechen. Es wird für die Israeliten eine schlimme, ja böse Zeit sein. Wie stolz und hochnäsig sie gewesen waren. Ich fürchte, dass so manches Land auf diesem Globus ebenfalls stolz und hochnäsig geworden ist. Manche von ihnen hatten zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die große Chance, als Vorbild für andere Länder zu dienen und sich für den Frieden einzusetzen. Doch letztendlich ist daraus nichts geworden, aus lauter Überheblichkeit. Die Verantwortlichen in diesen Ländern dachten, sie könnten die Probleme der ganzen Welt lösen und sind damit kläglich gescheitert. An anderer Stelle habe ich bereits davon gesprochen, dass ich keiner bestimmten Regierungsform das Wort reden will, sondern meiner Überzeugung nach kommt es vor allem auf den Charakter derjenigen an, die regieren. Wenn sie Gottes Gebote achten, wird er ihnen beistehen. Wenn jedoch gottlose Menschen ein Land regieren, ist Gott womöglich schon dabei, sein Gericht zu vollziehen. Was ich eben gesagt habe, kann man übrigens auch auf die verschiedenen christlichen Gemeindeformen übertragen. Es ist meines Erachtens nicht ausschlaggebend, welche Form eine Gemeinde hat, ob zum Beispiel ein Pastor als Gemeindeleiter die wichtigen Entscheidungen trifft oder ein Ältestenkreis oder ein Bischof. Viel entscheidender ist, dass die Gemeinde von einem oder mehreren gottesfürchtigen Menschen geführt wird, der oder die bereit sind zu dienen. Es kommt auf den Charakter der Menschen an, nicht auf die Gemeindeform. Micha macht in Vers 3 unseres Bibeltextes deutlich, dass der Stolz des Volkes Israel durch Erniedrigung verschwinden wird. Das bedeutet jedoch, es werden böse Zeiten anbrechen. Und es gibt noch weitere Dinge, die Micha ankündigt. Hören Sie dazu die Verse 4 und 5. Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen, es ist aus, so wird man sagen, wir sind vernichtet. Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn. Wann wird er uns die Äcker wieder zuteilen, die er uns genommen hat? Jawohl, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des Herrn. Das sind deutliche und sehr harte Worte. Micha sieht eine unruhige Zeit mit Zerstörung und Hoffnungslosigkeit kommen. Es ist nicht ganz sicher, was mit der Aussage, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des Herrn, gemeint ist. Vielleicht bedeutet es, dass es an diesem Ort keine Anbetung Gottes mehr geben wird. Für die Israeliten damals wäre das eine unvorstellbare Katastrophe. Die nun folgenden Verse 6 und 7 sind ebenfalls nicht ganz einfach zu deuten. Möglicherweise geht Micha hier auf die Argumente und Lästereien seiner Gegner ein, die sich darüber empören, dass Micha es wagt, Unheil zu verkünden. Diese Empörung weist er dann am Ende von Vers 7 zurück. Hier nun diese beiden Verse im Zusammenhang. Geifert nicht, so geifern sie. Solches soll man nicht predigen. Wir werden nicht so zu Schanden werden. Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den Frommen. Wie gesagt, diese beiden Verse sind nicht leicht zu deuten, denn im Hebräischen wird hier eine sehr kurze und knappe Sprache verwendet, und es ist unsicher, welches Wort mit welchem zusammengehört und worauf genau sie sich beziehen. Die deutsche Übersetzung ist im Grunde bereits ein Versuch, dem Bibelleser eine mögliche Deutung zu präsentieren. Der Reformator Johannes Calvin hat zu diesen beiden Versen geschrieben: Hier zwingt schon die Kürze der Rede die Ausleger dazu, sich voneinander zu unterscheiden. In der Tat vermute ich, dass die Lutherbibel, wie auch viele andere Bibelübersetzungen, den ursprünglich hebräischen Bibeltext richtig wiedergeben. Ich denke, dass uns in diesen Versen geschildert wird, wie Micha selbst angegriffen wird. Seine Kritiker hätten ihn am liebsten mit einem Redeverbot belegt, und sie argumentierten: Was du alles behauptest, hat in einer Predigt nichts zu suchen. Es stimmt nicht, dass wir zugrunde gehen werden. Die Fragen, die sie ihm vorhalten, spiegeln allerdings ihr eigenes Unverständnis wider. Sie können einfach nicht glauben, dass Gott die Israeliten so hart richten wird oder dass Gott zornig werden kann. Das alles passt nicht in ihr Gottesbild. Ich möchte Sie an dieser Stelle gern etwas fragen. Passen diese Gedanken in Ihre Vorstellung von Gott? Gehen Sie davon aus, dass Gott auch einmal zornig sein kann? In der heutigen Zeit glauben viele Menschen, dass Gott jemand ist, der die Aufgabe hat, uns mit Güte und Liebe zu überschütten. Dies ist aber eine verkürzte, einseitige Vorstellung von Gott. Gott ist auch der König, der alle Macht hat, und der Richter, der uns richten wird und zornig werden kann, wenn wir ihm nicht gehorchen. Und worüber Gott zornig wird, sagt Micha sehr deutlich. In den Versen 8 und 9 wendet er sich im Auftrag und im Namen Gottes gegen seine Kritiker. Aber ihr steht wieder, mein Volk, wie ein Feind. Denn wie Leute, die aus dem Kriege kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher dahergehen. Ihr treibt die Frauen meines Volks aus ihren lieben Häusern und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Obwohl das Volk Israel Gottes Volk ist, sind sie zu seinen Feinden geworden. Dass dies so ist, zeigt sich unter anderem an der Art und Weise, wie die Mächtigen mit den Armen umgehen. Gott ist es ein großes Anliegen, ja, es gehört zu seinem Wesen, dass man mit den Armen fair umgeht. Seine Anklage lautet hier: Ihr raubt ihnen Rock und Mantel. Ein Mantel war damals nicht nur ein Kleidungsstück wie bei uns heute, sondern die Leute damals benutzten ihren Mantel auch, um sich nachts darin einzuwickeln. Er war also gleichzeitig auch ihre Bettdecke, ihr Schutz vor Kälte in der Nacht. Einen Mantel zu haben, war für jeden damals absolut notwendig und wichtig. Aber das war gewissen Menschen egal. Sie dachten bloß an ihren eigenen Profit und missachteten jegliche Form der Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Aber das war nicht das Einzige, was diese Menschen auszeichnete. In Vers 9 haben wir gehört: Ihr treibt die Frauen meines Volkes aus ihren lieben Häusern und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Auch hier ist nicht genau klar, auf welche Dinge Micha anspielt. Die erste Aussage bezieht sich wahrscheinlich auf ungeschützte Witwen, die von ihren Männern Häuser geerbt hatten und die von Gläubigern aus ihren lieben oder behaglichen Häusern getrieben wurden. Die Wortwahl macht deutlich, dass Frauen dazu gezwungen wurden, ihre vertraute, behagliche Umgebung zu verlassen. Der Ausdruck »ihr treibt« lässt die Menschen, die dafür verantwortlich sind, wie Feinde oder Eroberer dastehen, die nach gewonnener Schlacht die Feinde aus ihren Häusern vertreiben. Dann führt Micha noch ein Beispiel an. Sogar die kleinen Kinder werden nicht verschont. Ihnen wird ihr Schmuck auf immer genommen. Auch hier bleibt unklar, was genau mit Schmuck gemeint ist. Aber deutlich wird auf jeden Fall durch das Wort auf immer, dass den Kindern unwiderruflicher, nicht mehr wiedergutzumachender Schaden zugefügt wird. Ich lese nun weiter ab Vers 10. Micha ruft den Leuten, die er kritisiert, zu: Darum macht euch auf, ihr müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben. Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden. Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prediger für dies Volk. Die Menschen versuchten offensichtlich, ihre Probleme alleine zu beheben. Sie versuchten, sich zu beruhigen, ohne mit Gott im Reinen zu sein. Das Land wird deshalb seine Bewohner regelrecht vertreiben, weil die Menschen es durch ihre Sünde verunreinigt haben. Micha sagt: Darum macht euch auf, ihr müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben. Und in Vers 11 hält er ihnen vor: Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prediger für dies Volk. Das klingt schon ziemlich sarkastisch. Micha will damit sagen: Am liebsten würdet ihr nur solche Propheten akzeptieren, die euch zum Sündigen auffordern und auch selbst sündigen. Ja, die falschen Propheten zur Zeit von Micha verkündigten nur angenehme Botschaften und hielten sich zurück, wenn es geboten gewesen wäre, die Sünden des Volkes beim Namen zu nennen. Auch heute sind Pfarrer, Pastoren und Prediger, die deutlich auf die Sünden der Menschen hinweisen, nicht gerade beliebt. Sie hätten es einfacher, wenn sie fragwürdige Moralvorstellungen einfach dulden und gutheißen würden. Selbst manche Gemeindemitglieder argumentieren, dass wir schließlich nicht mehr unter dem alttestamentlichen Gesetz leben und gemäß dem Apostel Paulus zur Freiheit berufen seien. Doch auch wenn das stimmt, dass wir zur Freiheit berufen sind, ist es doch so, dass die Liebe zu Gott eigentlich auch bewirkt, dass wir seinen Geboten gern gehorchen wollen und Gottes Heiligkeit ernst nehmen. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Schön, dass Sie dabei waren, auch wenn manche Abschnitte aus dem Micha-Buch schwerer verdaulich sind als andere. Doch auch durch diese Passagen von Gottes Wort lernen wir ihn besser kennen. Sie schützen uns davor, an einen selbstgemachten, nach unseren eigenen Vorstellungen hergestellten Gott zu glauben. Im Buch des Propheten Micha begegnet uns sowohl der liebevolle, geduldige und langmütige, als auch der gerechte, heilige und rechtsprechende Gott. Und das ist gut so. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel und Gottes Segen mit Ihnen.